Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff steht wegen eines Privatkredits weiter in der Kritik. Verfassungsrechtler halten es für möglich, dass Wulff gegen das niedersächsische Ministergesetz verstoßen hat. Es verbietet die Annahme von verbilligten Privatkrediten. Wulff hatte sich 2008 eine 500.000 Euro für einen Hauskauf geliehen. Das Geld kam nach Angaben von Wulff von der Ehefrau des Unternehmers Gerkens. SPD, Linkspartei und Grüne forderten, Wulff müsse jetzt alle Fakten auf den Tisch legen.
Am Abend in Wittenberg ein Versuch vom Bundespräsidenten, einen Kommentar zur Kreditaffäre zu bekommen. Das Staatsoberhaupt weicht aus.
Da ist natürlich nicht der Ort, zu einem solch wichtigen Thema angemessen Stellung zu nehmen, sondern ich habe alles dazu gesagt. Das gilt auch.
Der Hauskredit, den der damalige Ministerpräsident Wulff von einem befreundeten Ehepaar erhalten hatte, soll gegen das niedersächsische Ministergesetz verstoßen. Das verbietet nämlich die Annahme von Vergünstigungen und Geschenken in Zusammenhang mit dem Amt. Die können auch bestehen in besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften, zum Beispiel zinslose oder zinsgünstige Darlehen. Genau dies ist nach Ansicht von Verfassungsrechtlern im Falle des Kredites des Ehepaar Gerkens an Wulff der Fall.
Insgesamt war es ein sehr viel günstigerer Kredit, als er gewesen wäre, wenn Herr Wulff diesen bei einer Bank aufgenommen hätte. Das spiegelt sich sowohl im günstigeren Zinssatz wider, als auch darin, dass mehr als der Wert des Hauses ihm als Kredit gegeben wurde.
Die Anwälte Wulffs bestreiten diesen Sachverhalt. Für die Linkspartei stellt sich darüber hinaus aber die Frage, ob der Kredit an Gegenleistungen geknüpft war.
Hat der Bundespräsident für ein Gefälligkeitskreditwesen oder für einen Gefälligkeitskredit auch gefällige politische Entscheidungen getroffen? Das bedarf der Aufklärung und das ist die zentrale Frage.
Für die SPD stellt sich unter Umständen sogar die Frage, ob der Bundespräsident sein Amt noch ausüben kann.
Er sollte jetzt sehr schnell, wirklich offensiv alles auf den Tisch packen. Wenn er das nicht kann, dann allerdings sollte er darüber nachdenken, ob er weiter Vorbild in Deutschland sein kann.
Die Diskussion bleibt Christian Wulff auf jeden Fall erhalten. Auf Antrag der Grünen wird in der kommenden Woche der Ältestenrat des Niedersächsischen Landtages tagen. Kommt der zu dem Schluss, dass ein Gesetzesverstoß vorliegt, dann hat der Bundespräsident ein massives Problem.
In nahezu letzter Minute ist in den USA die Zahlungsunfähigkeit der Behörden abgewendet worden. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte heute der Senat für das Haushaltsgesetz. Es hat einen Umfang von 915 Milliarden Dollar und gilt bis Ende September 2012, läuft also vor den Präsidentenwahlen aus. Republikaner und Demokraten hatten ihre Zustimmung an politische Forderungen geknüpft.
Das Gesetz ist angenommen, so der konservative Chef des Repräsentantenhauses John Boehner. Damit hat der US-Kongress einmal mehr eine Haushaltsblockade abgewendet, obwohl der Kleinkrieg schon wieder weitergeht. Steuererleichterungen für die Mittelschicht etwa haben die Abgeordneten, anders als vom Präsidenten gewünscht, nur für 2 Monate bewilligt. Ich erwarte, dass der Kongress das später verlängert, gibt Obama nun erneut vor. Der bewilligte Haushalt sichert vor allem die Verteidigungsausgaben, aber auch die weiterer Ministerien. Eine Verlängerung der Arbeitslosenhilfe konnte Obama nur zum Teil durchsetzen. Zudem rückte er von einer Reichensteuer ab und kommt den Republikanern bei einer umstrittenen Ölpipeline entgegen. Wir werden darauf nicht verzichten, sagt dieser Senator, nur wegen ein paar radikalen Umweltschützern. In Washington sehen sich eher die Republikaner als Sieger der Kraftprobe. Doch auch Obama pocht darauf, einiges aus seiner letzten Jobinitiative nun umgesetzt zu haben. Es scheint, der Präsident und seine Gegner bekommen im Washingtoner Dauerpoker langsam Routine. Obamas wichtigste Karte ist dabei die Millionärssteuer, mit der er zwar regelmäßig reizt, sie aber genauso regelmäßig wieder wegsteckt. Das macht ihn zwar nicht glaubwürdiger, aber das geht umgekehrt den Republikanern auch so, die ihrerseits stets drohen, die ganze Partie platzen zu lassen, es aber nie tun.
Weitere Informationen zum US-Haushaltsstreit finden Sie unter tagesschau.de, unter anderem einen Link zur US-Schuldenuhr. Zwei Monate nach dem Tod von Machthaber Gaddafi haben die UN und die USA ihre Sanktionen gegen Libyen aufgehoben. Damit können etwa 150 Milliarden Dollar in das vom Bürgerkrieg weitgehend zerstörte Land fließen. Sie waren im Februar eingefroren worden aus Protest gegen das brutale Vorgehen Gaddafis gegen die aufständische Bevölkerung. Heute besuchte erstmals US-Verteidigungsminister Panetta Libyen. Er erwarte einen schwierigen Übergangsprozess und hoffe, dass er der neuen Regierung gelingen werde, rivalisierende Milizen unter Kontrolle zu bringen. Die USA waren am NATO-Einsatz in Libyen beteiligt.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist es auch heute zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Regierungskritikern und der Militärpolizei gekommen. Soldaten räumten gewaltsam den Tahrirplatz und gingen mit Schlagstöcken gegen Demonstranten vor. Demonstranten warfen aus Protest gegen den Militärrat Steine und Brandsätze. In der Nacht waren bei den schwersten Ausschreitungen seit Wochen 9 Menschen getötet worden, unter ihnen ein Geistlicher. Etwa 300 Menschen wurden verletzt. Ministerpräsident Gansouri verteidigte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Derzeit laufen in mehreren Etappen die ersten freien Parlamentswahlen seit dem Sturz von Präsident Mubarak.
Erstmals seit Jahren dürfen Fischer in der Nordsee wieder mehr Hering und Scholle fangen. Die zuständigen EU-Minister beschlossen, im kommenden Jahr die Quoten zu erhöhen. Die Lage habe sich gebessert. Erneut gekürzt wird dagegen bei Seelachs und Rotbarsch, um die Bestände zu schützen. Umweltverbände kritisierten die Beschlüsse.
Wenn Europas Fischer die Netze einholen, wird gewogen und gezählt. Die EU schreibt vor, wie viel gefangen werden darf. Die Regeln wurden über die Jahre strenger, um die Fische zu schützen. 90% der europäischen Bestände gelten als überfischt. Die Lage habe sich gebessert, sagt die EU. Trotzdem werden wieder Quoten für bedrohte Arten gesenkt, aber es geht auch in die andere Richtung. Deutsche Fischer profitieren. Beim Nordseehering zum Beispiel steigt die Quote um 140%, bei der Scholle plus 15. Beim Kabeljau bleibt die Quote nahezu unverändert. Der Nordseeseelachs wird dagegen geschont, die Quote sinkt um 15%. Es geht um Naturschutz, aber auch um wirtschaftliche Interessen. Und da gibt es in der EU viele Meinungen. 18 Stunden dauerte die Suche nach einem Kompromiss. Wir waren erfolgreich. Es bleibt bei unseren langfristigen Zielen. Wir sind uns einig, wie wir sie erreichen, in guter Zusammenarbeit. Auch die deutsche Regierung spricht von einem Erfolg. Die Fischereipolitik der vergangenen Jahre trage Früchte. Umweltverbände sehen das aber ganz anders. Bestände hätten sich erholt, sagen auch sie, aber was die EU nun tue, sei kurzsichtig.
Diese Entscheidungen zeigen, die Industrie hat sich hier ganz klar wieder durchgesetzt. Es sind kurzfristige, auf Profit ausgerichtete Entscheidungen getroffen und nicht zu dem Schutz der Fischbestände, zu dem Schutz der Meere.
Die deutschen Fischer loben die Quoten, hoffen nach schweren Zeiten, dass das neue Jahr ein besseres wird.
Ein Tropensturm ist vergangene Nacht über den Süden der Philippinen gefegt und hat schwere Verwüstungen angerichtet. Mindestens 430 Menschen kamen ums Leben, Hunderte werden noch vermisst. Dem Sturm folgten sturzflutartige Regenfälle. Am schwersten traf es die Insel Mindanao. Dort wurden viele Menschen im Schlaf überrascht. Allein in Cagayan de Oro bargen Helfer mehr als 200 Tote.
Häuser, Autos, entwurzelte Bäume, sie türmen sich zu Trümmerbergen. Mit ungeheurer Wucht hat der Sturm hier in Cagayan gewütet. Das Wasser steht noch immer knöcheltief. Mehrere Meter hoch war die Flutwelle, die in der Nacht durch den Ort geschossen ist. Wir sind auf den Dachboden geklettert und haben dann im Licht von Taschenlampen ein Loch in das Dach geschlagen, um noch höher klettern zu können. Viele werden im Schlaf überrascht von den Wassermassen. Etwa 100.000 Menschen verlassen noch in der Nacht ihre Häuser. Zu Fuß, auf Pickups und Lastwagen. Sie kommen notdürftig in Schulen und Turnhallen unter. Die Katastrophenschützer improvisieren. Dabei sind die Philippinen regelmäßig und wie kaum ein anderes Land den heftigen Tropenstürmen ausgeliefert. Jedes Jahr ziehen etwa 20 Taifune über die Region. Die Behörden haben oft kein Geld, sind nachlässig oder korrupt. Sie versäumen es, die Menschen halbwegs vor den Gefahren zu schützen. In Cagayan wurden manche Opfer von einer dicken Schlammschicht begraben. Die Suche nach ihnen ist schwierig. Unter den Toten sind auch viele Kinder. Wir haben 2 Leichen hier vorne gefunden und da drüben noch mal 3. Auch in den anderen Dörfern suchen wir nach Opfern. Noch immer werden viele Menschen in der Region Cagayan vermisst. Die Suche nach ihnen dürfte Tage dauern.
Zum Fußball. Borussia Dortmund hat sich mit einem Sieg in die Bundesliga-Winterpause verabschiedet. Der Meister gewann in Freiburg mit 4:1. Und hier die weiteren Ergebnisse des 17. Spieltages. Hamburg-Augsburg 1:1, Hoffenheim-Berlin ebenfalls 1:1, Wolfsburg-Stuttgart 1:0. In der Partie Schalke-Bremen steht es kurz vor Schluss 5:0. Bereits gestern trennten sich München und Köln 3:0. Morgen stehen noch die Begegnungen Kaiserslautern-Hannover und Mönchengladbach-Mainz an. Die Tabelle. Bayern München nach der Hinrunde ganz vorn. Von Platz 2 bis 7 halten alle Mannschaften ihre Position. Hoffenheim und Hannover tauschen die Plätze. Köln führt die untere Hälfte an. Wolfsburg macht 2 Ränge gut. In der Abstiegszone Kaiserslautern, Augsburg und der Tabellenletzte Freiburg.
Erleichterung, Freude und Stolz. Andreas Birnbacher gewinnt das Verfolgungsrennen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Es ist eine grandiose Leistung des 30-Jährigen. Als 26. nach dem Sprint geht er mit über einer Minute Rückstand ins Rennen, schießt fehlerfrei und läuft an die Spitze. In einem spannenden Finish kommt es zum Sprintduell mit dem Franzosen Simon Foucault und Ole Einar Bjørndalen aus Norwegen. Am Ende hat der Deutsche einen Fuß vorn. Der 2. Weltcupsieg in der Karriere von Andreas Birnbacher. Ein Tag zum Genießen.
Auf der Zugspitze hat die Skisaison begonnen. 3 Wochen später als erwartet konnten die Wintersportler auf die Pisten. Etwa 1000 Menschen ließen sich das nicht entgehen. Bislang hatte es nicht genug geschneit und auf Deutschlands höchstem Berg gibt es keine Schneekanonen. Jetzt aber liegt 1 Meter Schnee. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 18. Dezember.
Zwischen dem ehemaligen Orkantief und einem Hoch im Westen fließt weiterhin feuchtkalte Polarluft nach Deutschland. Deshalb fällt in vielen Regionen morgen eher Schnee als Regen. Heute Nacht gibt es mal mehr, mal weniger Wolken und einige Schauer. Vor allem in den Niederungen Nord- und Westdeutschlands fällt überwiegend Regen oder Schneeregen oberhalb von etwa 300 Metern Schnee. Am Tag meist mehr Wolken als Sonne, dabei sind weiterhin Schauer unterwegs. Sie bringen Regen oder Schneeregen oberhalb von 400 Metern durchweg Schnee. Der westliche Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Norden auch frisch mit starken bis stürmischen Böen, an der See Sturmböen. An der Nordsee heute Nacht bis +3, am Alpenrand bis -6 Grad. Dort bleibt es morgen leicht frostig, auf den nordfriesischen Inseln bis +6 Grad. Am Montag ändert sich noch wenig an dem nasskalten Schauerwetter. Am Dienstag gibt es wieder mehr Niederschläge. Mit den Temperaturen steigt aber auch die Schneefallgrenze. Am Mittwoch vielerorts stark bewölkt mit Regenfällen Richtung Osten, sowie im Bergland ist teilweise noch Schnee dabei.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 21.50 Uhr mit Tom Buro. Darin Bundespräsident Wulff und der Privatkredit, Verdacht auf Gesetzesverstoß, sowie 10 Jahre Euro, als die Starterkids unters Volk kamen.